Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Hunderttausende Hektar verstrahltes Land, Tod und Krankheit bis heute. Dafür steht Tschernobyl. Vor 25 Jahren, am 26. April 1986, explodierte in dem ukrainischen Kernkraftwerk ein Reaktorblock. Der größte anzunehmende Unfall war nun Realität geworden. Schon damals warnten Kirchenvertreter, dass die Atomenergie mit dem biblischen Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren, nicht zu vereinbaren sei. Seit Fukushima ist die Debatte wieder aktueller denn je. Selbst die Bundesregierung denkt ernstnehmend über einen Atomausstieg nach. Und für die Bürger ist schon längst klar, das ist viel zu gefährlich.
Ich bin definitiv dagegen.
Da sind wir streng dagegen.
Da gibt es immer diesen Vergleich, den sie alle bringen, mit dem Flugzeug, was startet und keine Landebahn hat. So ist das mit dem Atommüll. Ja?
Wie ein Flugzeug ohne Landebahn, sagte einer. Aber was hat eigentlich Kernkraft mit dem christlichen Glauben zu tun? Ist diese Technologie ethisch und christlich überhaupt noch vertretbar? Und ist das nicht letztlich eine Bedrohung der Schöpfung? Diesen Fragen wollen wir heute Morgen hier nachgehen, 25 Jahre nach Tschernobyl. Ich bin Melanie Wielenz, herzlich willkommen. In der Nacht des 26. April 1986 kam es im Reaktorblock 4 des ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl zu einer der schwersten Umweltkatastrophen seit Menschengedenken. Ein Experiment mit dem Reaktor war außer Kontrolle geraten. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob der auslaufende Generator beim Abschalten des Reaktors noch genug Energie liefert, um die Notkühlung der Brennstäbe zu gewährleisten. Eine Kette von Fehlern führte dann dazu, dass der Reaktor explodierte. Hunderte Tonnen hochradioaktives Material verseuchten einen halben Kontinent. Daniel Hümer fasst die letzten Minuten eines fatalen Experiments zusammen, das Protokoll einer Katastrophe.
Eigentlich sollte das Experiment schon einige Stunden früher durchgeführt werden, aber die ukrainischen Stromversorger brauchen noch einen halben Tag länger Strom. Das Experiment wird verschoben. Der Reaktorphysiker Klaus Böning.
Dann war Schichtwechsel dazwischen und es kam eine Schicht, die offenbar viel, viel weniger vorbereitet war auf dieses Experiment.
Der Reaktor soll zunächst auf rund 50% seiner Leistung heruntergefahren werden. Durch einen Bedienungsfehler fällt die Leistung aber auf 7%.
Nun gibt es ein fundamentales Problem bei diesem Typ Reaktor. Bei einer so niedrigen Leistung ist der Reaktor grundsätzlich instabil. Zu diesem Zeitpunkt hätte das Schichtpersonal unbedingt das Experiment abbrechen müssen.
Anstelle dessen werden um 1.22 Uhr unter Umgehung des Reaktorschutzsystems, einer heiligen Kuh in westlichen Mailand, zu viele Kontrollstäbe aus dem Kern angehoben.
Die Vorschrift besagt, dass mindestens 30 Kontrollstäbe noch im Eingriff hätten bleiben sollen, aber die haben diese Zahl auf deutlich weniger reduziert. Und man muss sagen, dass vermutlich zu diesem Zeitpunkt schon der Reaktor nicht mehr zu retten gewesen wäre.
Dennoch befiehlt der stellvertretende Chefingenieur Djatlov den Beginn des Experiments. Die Operatoren schalten zu viele Kühlpumpen ein.
Wenn das Wasser kälter wird, dann sinkt da die Reaktivität wieder. Da muss man wieder die Kontrollstäbe weiter rausziehen.
1.30 Uhr und 30 Sekunden, das Wasser beginnt aufzukochen, erste hydraulische Schläge sind zu hören. Der Schichtleiter will den Test abbrechen. Djatlov sagt, noch ein, zwei Minuten und alles ist vorbei. Etwas beweglicher, meine Herren.
Dann haben sie den Wasserdurchsatz wieder reduziert, weil sie einen Stromgenerator ausgeschalten haben. Die Wassertemperatur steigt, der Reaktor wird überkritisch.
1.23 Uhr und 4 Sekunden, die Leistung steigt sprunghaft an. 36 Sekunden später löst der Schichtleiter das Reaktorschutzsystem aus, aber es ist zu spät. Die Leistung steigt auf das 100-fache an. Im Reaktor bilden sich Wasserstoff und Sauerstoff. Um 1.23 Uhr und 53 Sekunden zerreißt eine Knallgasexplosion den Reaktor und alles, was ihn umgibt.
Die Folgen sind uns sicherlich noch allen gut im Gedächtnis. Wie es heute dort aussieht, unter welchen Folgen die Menschen auch heute, 25 Jahre später, noch leiden und vor allem, wie sie auch die Katastrophe in Fukushima erlebt haben, das erfahren Sie gleich hier im Domradio. Tschernobyl hat sich tief eingegraben in die Erinnerung unzähliger Menschen. Am 26. April 1986 ereignete sich an der ukrainisch-weißrussischen Grenze der atomare Super-GAU. Das bis dahin kaum Denkbare war Realität geworden. Noch heute gibt es eine militärisch bewachte Sperrzone rund um die strahlende AKW-Ruine. Am schlimmsten wurde damals Weißrussland getroffen. Knapp ein Viertel des Staatsgebietes wurde verseucht. Heute versuchen die Menschen mehr oder weniger erfolgreich, dem Leben im Schatten von Krankheit und Tod möglichst viel Normalität abzugewinnen. Tobias Münchmeier von der Umweltorganisation Greenpeace hat dieses Jahr schon mehrfach die weißrussische Stadt Kiew zu Dokumentationszwecken besucht. Und heute Mittag wird er auch wieder fliegen. Schönen guten Tag, Herr Münchmeier.
Guten Tag.
Wo kann man die Folgen von Tschernobyl heute noch sehen?
Man kann sie natürlich am Standort Tschernobyl selbst sehen. Das ist also eine geisterhaft leere Zone, 30 Kilometer Radius, in die mehr oder weniger komplett unbewohnt ist. Es gibt ein paar alte Leute, die haben zurückkehren dürfen mit Sondergenehmigung, aber ein normales Leben findet da nicht statt. Da gibt es auch ganz in der Nähe vom Reaktor die komplette Geisterstadt Pripyat, also eine Stadt mit für 50.000 Einwohner, die komplett leergefegt ist. Aber auch außerhalb der Zone lassen sich die Spuren von Tschernobyl leider finden, nämlich vor allem in den Gebieten, in denen Menschen leben, die entweder damals schon erkrankt sind, 1986 und in den Folgejahren, oder auch in den Gebieten, in denen bis heute die Lebensmittel zu hoch belastet sind mit Radioaktivität und wo Menschen also viel stärkere, also in denen viel öfter Krankheiten auftauchen als in anderen Gebieten.
Wie gehen denn die Menschen damit um und auch mit dieser schrecklichen Vergangenheit?
Also es gibt sicher eine starke Traumatisierung, also das steckt vielen Menschen, die das damals erlebt haben, als Schrecken wahrscheinlich ihr Leben lang in den Knochen. Dann gibt es natürlich viele, die mit den Krankheiten tagtäglich zu kämpfen haben oder auch mit Sterbefällen in der Familie. Und die aber dort leben und nur Lebensmittel bekommen, die belastet sind radioaktiv, bei denen habe ich also einen ganz starken Fatalismus festgestellt. Die sind sich schon bewusst darüber, was sie da verzehren und was sie auch ihren Kindern zu essen geben, aber sie haben keine Wahl. Man muss auch wissen, Ukraine ist eines der ärmsten Länder in ganz Europa und von daher ist es nicht möglich zu sagen, ja, dann kauft doch woanders ein oder kauft Lebensmittel, die von weiter her antransportiert werden. Die verzehren dort das, was sie in ihrem eigenen Garten vorfinden.
Sie haben in Kiew auch Passanten auf der Straße befragt, was Fukushima Ihnen bedeutet. Was haben die Menschen Ihnen erzählt?
Ja, das war sehr merkwürdig, dass zuerst so getan wurde, als wäre das halt ein Nachrichtenereignis wie viele andere, auch tragische Ereignisse. Aber wenn man ein bisschen nachfragte und dann auch ansprach auf die eigenen Erinnerungen an Tschernobyl, dann merkte man, dass da ganz viel Verdrängtes war und ganz viel eigener Schmerz war, der da sozusagen mit hochkam mit diesen Bildern von Fukushima, dass sich viele wirklich daran erinnert fühlten. Eindrucksvoll waren auch Gespräche mit Liquidatoren, also mit solchen Männern, die damals diese hochgefährlichen Aufräumarbeiten gemacht haben in Tschernobyl. Die sagten also, ich kann das gar nicht sehen im Fernsehen, ich möchte da sofort hin und sofort helfen. Wir haben das doch alles durchgemacht, wir wissen, was da zu tun ist. Wir haben auch schon sowieso so hohe Strahlenbelastungen, da macht das auch nichts mehr. Wir möchten denen so gerne helfen.
Sie wollen am Stichtag in der Zone um Tschernobyl sein. Eine Feierstunde ist nicht angebracht. Was kann man sich da vorstellen? Was werden Sie dort tun an diesem Jahrestag?
Greenpeace hat das Vorhaben, in der Nacht, in der Stunde, sogar in der Minute, in der die furchtbaren Explosionen erfolgten, direkt am Sarkophag zu sein, also an der Schutzhülle über dem explodierten Reaktor und dort zu projizieren, dort also mahnende Worte an den Sarkophag mit einem Diaprojektor zu werfen und somit einerseits der Katastrophe zu gedenken und auch ein Signal zu senden von diesem schrecklichen Ort, ein Signal dorthin zu sagen, mit Tschernobyl und jetzt auch mit Fukushima sicherlich muss klar sein, Atomkraft ist ein Irrweg.
Haben Sie keine Angst vor der Strahlung?
Ich habe Angst oder ich habe Bedenken vor der Strahlung. Wir haben aber Messgeräte mit dabei, die uns sehr genau abschätzen lassen, was vertretbar ist und was nicht vertretbar ist. Der Ort, an dem wir dann wirklich stehen mit dem Diaprojektor, hat eine erheblich erhöhte Strahlenbelastung, aber eine, die nach vielen Stunden wohl Gesundheitsbedenken auslösen müsste. Aber für die Zeit, für die kurze Zeitspanne, in der wir dort stehen werden, können wir dieses Risiko auf uns nehmen.
Vielen Dank, sage ich an Tobias Münchmeier von der Umweltorganisation Greenpeace, der heute wieder nach Kiew fährt. Einen Gesetzentwurf zum Atomausstieg hat die Bundesregierung noch nicht geliefert. Aber Bundeskanzlerin Merkel hat eine Ethikkommission einberufen. Die soll die ethischen Aspekte zum Atomausstieg erarbeiten. Die Kommission ist mit Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen besetzt und wahrscheinlich dadurch auch mit sehr unterschiedlichen Meinungen. So sitzt zum Beispiel Jürgen Hambrecht dort, seines Zeichens Chef der BASF. Es gibt einen Philosophen, Kardinal Reinhard Marx, der katholische Erzbischof von München-Freising ist in der Kommission und sozusagen als Amtsbruder Ulrich Fischer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Baden. Guten Morgen, Bischof Fischer.
Guten Morgen.
Heute blicken wir alle entsetzt auf Fukushima. Dabei hatten wir das alles vor 25 Jahren ja schon einmal. Haben wir keine Lehren aus Tschernobyl gezogen?
Also zumindest unzureichende. Ich glaube, was deutlich anders ist in der Wahrnehmung von Fukushima gegenüber Tschernobyl ist, zwar war Tschernobyl sehr viel näher dran und wir erinnern uns vielleicht auch noch, damals haben wir einige Tage lang kein Gemüse gegessen. Der Unterschied ist der, dass damals bei Tschernobyl sehr schnell viele Erklärungsmuster gegriffen haben. Das ist eine Technik, die überholt ist. Das waren Menschen, die dem nicht gewachsen waren. Da hat man experimentiert. Das war noch die Zeit auch des Kalten Krieges. All diese Erklärungsmuster greifen jetzt nicht mehr. In Japan haben wir es mit einem Hochtechnologieland wie Deutschland zu tun, mit der allerbesten Technik, mit den besten Technikern, die es gibt. Und jetzt sehen wir, auch denen entgleitet eine Situation.
Heute tagt die Ethikkommission wieder. Was genau machen Sie da?
Ja, wir haben eine erste Sitzung hinter uns, in der wir zunächst ein Gespräch mit der Kanzlerin hatten, wo die Erwartungshaltung der Regierung gegenüber der Kommission zum Ausdruck gebracht wurde, nämlich dass es möglich sein solle oder wenn irgendwie möglich die Kommission es zustande bringen solle, einen solchen Konsens zu formulieren, der es dann möglich macht, eine Wende in der Energiepolitik auch auf der Basis eines großen Konsenses dann auch politisch umzusetzen. Dann hatten wir eine zweite Runde, in der wir Terminabsprachen getroffen haben und heute haben wir die erste Arbeitseinheit. Diese erste Arbeitseinheit wird davon ausgehen, dass von einem Grundlagenpapier, was die beiden Vorsitzenden vorlegen, zunächst einmal das Gesamtszenario dessen, was wir beschreiben können in dieser begrenzten Zeit und mit diesem begrenzten Auftrag abgesteckt wird. Es wird insbesondere um den Risikobegriff gehen, auch die Frage, ob Risiken, die auch jetzt noch, auch nach Fukushima bei uns natürlich, von der Wahrscheinlichkeit gering sind, dennoch von dem Schaden, wenn sie eintreten, den Begriff Risiko gar nicht mehr vertragen, sondern Katastrophe vertragen. Wie dies zu gewichten ist, das kann man nicht statistisch feststellen, ein solches Risiko, sondern das ist einfach, dieses Ausmaß an Katastrophe zeigt, wenn die Unbeherrschbarkeit so ist, wie sie hier ist, dann mag das Risiko noch so klein sein, wenn der Schaden dann eintritt, ist es eine Katastrophe. Also wie dies gesellschaftlich zu bewerten ist, wie dies einzustufen ist, wird eine wichtige Frage sein. Und dann natürlich, das wird sein, und Sie haben ja auch schon genannt, dass auch Vertreter der Wirtschaft dabei sind, wie man eine solche Wende ethisch verantwortlich so hinbekommt, dass die Mehrkosten, die natürlich auch entstehen werden, sozial gerecht verteilt werden, dass das Ganze bezahlbar wird. Also höchstmögliches Tempo bei größtmöglicher Verantwortung für die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Das wird, glaube ich, die Frage sein.
Es soll ja nun nicht mehr nur darum gehen, die Meiler, die jetzt kurzfristig vom Netz genommen wurden, ganz vom Netz zu nehmen, sondern es soll ja ein endgültiger Ausstieg aus der Atomkraft geben in Deutschland. Sie sprechen sich als Evangelische Kirche Deutschland schon länger dafür aus. Warum?
Zwei Aspekte sind es vor allem, die seit den 80er Jahren, Sie werden es ja auch wissen, in Stellungnahmen der EKD-Synode, verschiedener Landessynoden immer wieder den Ausstieg gefordert haben und die Skepsis gegenüber der Atomenergie zum Ausdruck gebracht haben. Warum? Wir haben eine nach wie vor ungelöste Endlagerproblematik und damit haben wir eine Technologie, mit der wir vielen, vielen, vielen Generationen nach uns ungelöste Fragen aufbürden und Lasten aufbürden. Bei Halbwertszeiten von mehreren zigtausenden von Jahren bei manchen der radioaktiven Stoffe ist eine ungelöste Endlagerproblematik ein riesiges Problem, glaube ich, dann nochmal verschärft angesichts dessen, was wir an Entwicklungen im Terrorismus in den letzten Jahren erfahren haben. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite, den wir, glaube ich, als Kirchen spezifisch einzubringen haben, ist, wir haben einen Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung. Und Bewahrung der Schöpfung heißt, Wir müssen in allen Bereichen unseres Lebens nach einem schöpfungsverträglichen Lebensstil fragen. Das geht auch bis in den Lebensstil der einzelnen Menschen. Das heißt, Energieverbrauch zu reduzieren, Energieeffizienz zu erhöhen, mit möglichst wenig Energie einen solchen Lebensstandard zu halten, der uns zufrieden leben lässt, eine Ökonomie des Genug auch zu pflegen im eigenen Lebensstil. Das sind so Grundhaltungen, die uns in der evangelischen und katholischen Kirche gleichermaßen verbinden und die wir einzubringen haben. Also Schöpfungsverträglichkeit und Generationengerechtigkeit sind, glaube ich, die beiden Aspekte, die wir spezifisch einzubringen haben.
Glauben Sie, dass diesmal die Debatte nicht im Sand verlaufen wird, wie damals nach Tschernobyl?
Ich bin ganz überzeugt davon. Das hat auch der Auftakt der Kommission schon ergeben. An der Zielmarke, nämlich Ausstieg, muss sein, glaube ich, kein grundsätzlicher Dissens aufbrechen wird. Es wird sehr kontrovers sicherlich nochmal um das Zeitfenster gehen, gar keine Frage. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass die Regierung eine hohe Entschlossenheit zeigt, eine solche Energiewende jetzt hinzubekommen, da ja dann übrigens auch sehr im Konsens mit großen Teilen der Opposition. Da wird es dann auch wieder um sehr viele Details gehen, die wir ja auch als Ethikkommission nicht zu beraten haben. Aber ich bin ganz sicher, das wird nicht im Sand verlaufen. Wir werden am Ende eine deutliche Wende in der Energiepolitik haben und das ist auch gut so.
Herzlichen Dank an Ulrich Fischer, evangelischer Landesbischof in Baden und Mitglied in der Ethikkommission zur Atomenergie. Die Ethikkommission trifft sich heute wieder und tagt. Herzlichen Dank. Das Reaktorunglück in Tschernobyl hat weite Flächen in Russland, Weißrussland und der Ukraine verstrahlt. Ausgangspunkt war der heutige Staat Ukraine, damals noch ein Teil der Sowjetunion, in dem der Atommeiler stand. Wir wollen wissen, wie die Menschen dort 25 Jahre nach der Katastrophe darüber denken, welche Position die Kirche dazu einnimmt. Darüber hat Bernd Knopp mit Weihbischof Stanislav Schirokoradjuk aus dem Bistum Kiew gesprochen. Er hat ihn gefragt, wie die Situation in der Ukraine derzeit ist.
Ja, Bistum Tschernobyl, das ist unser Bistum, ja. Aber Situation ist so, heute ist tote Zone, sogenannte geschlossene Zone, 30 Kilometer, niemand kann leben dort, ja. Aber von Tschernobyl 50 Kilometer zum Beispiel oder 80 Kilometer, viele, viele Leute leben noch, ja, dort. Und das ist die Situation sehr schlecht, weil nach 25 Jahren diese Strahlung nicht kleiner, nicht weniger geworden. Und jedes Jahr Strahlung geht weiter, weil dieser Reaktor das nicht zugemacht, das brennt noch und wird noch brennen, ja. Das heißt, dass diese Situation mit Tschernobyl ist nicht zu Ende. Und von kirchlicher Seite natürlich sehr wichtige diese moralische Unterstützung. Wir haben dort viele Vereine und unsere Priester betreuen diese Vereine, kommt sehr oft und gibt es heilige Messe, Katechese mit den Kindern. Zum Beispiel eine kleine Stadt, 30 Kilometer von dieser Zone, ja, lebt noch über 25.000 Einwohner. Ich war zweimal oder dreimal in Tschernobyl und war in dieser Stadt Ivankovo und dort Strahlung eben dieselbe hoch als in Tschernobyl. Kein Unterschied. Noch ein Problem. In Tschernobyl, selbst Tschernobyl, heute arbeitet noch über 6.000 Leute direkt in die Tschernobyl. 3.000 arbeiten direkt bei diesem Atomwerk. Aber das ist ziemlich gefährlich für diese Leute. Deshalb viele, viele dieser Sterblichkeit sind die hoch heute.
Jetzt muss man ja leider sagen, dass mit Tschernobyl die Atomkatastrophen kein Ende gefunden haben. Das Gegenteil ist ja der Fall. Schauen Sie sich Fukushima in Japan an. Das bewegt ja möglicherweise auch die Menschen in Mittel- und Osteuropa sehr. Wie ich das auch gehört habe in Weißrussland, wird das sehr intensiv verfolgt. Wie sieht das denn in der Ukraine aus? Haben die Menschen Angst oder verdrängen sie dieses Problem?
Ja, das ist ein großes Problem. Und deshalb, ich denke, diese ganze Welt heute endlich muss verstehen, was das bedeutet, diese gute Energie. Das ist keine gute Energie. Das ist sehr gefährlich für die Leute, ja. Deshalb in Japan, ja, das ist so Hochtechnologie und so weiter, aber trotzdem bitte, was geschah, ja. Deshalb, ich möchte diese Gelegenheit nutzen und bedanken für die alle Katholiken aus Deutschland. Das hat viel, viel geholfen für uns, ja. Ohne diese Hilfe natürlich, wir könnten überhaupt nichts, ja. Deshalb, ich möchte ganz herzlich bedanken.
Papst Benedikt XVI. Hat ja bereits gesagt, die Kirche hat eine Verantwortung für die Schöpfung und muss diese Verantwortung auch öffentlich geltend machen. Und was kann denn die Kirche in einem Land wie der Ukraine 25 Jahre nach Tschernobyl tun, um dieses Thema Schöpfungsbewahrung im Bewusstsein der dort lebenden Menschen zu verankern? Was glauben Sie?
Ja.
Was muss die Kirche tun?
Ich denke, Erziehung. Erziehung und noch einmal Erziehung, ja. Weil keine Verantwortung, keine diese Gefühl für die Antworten, für die Umwelt und so weiter. Deshalb, wir sollen das, müssen erziehen, neue Menschen mit neuer Mentalität und haben diese Gefühl, diese Verantwortung für die Umwelt, ja.
Weihbischof Stanislav Schyrokuradiuk aus dem Bistum Kiew. 25 Jahre nach dem Reaktorunglück in der Ukraine hat er uns erzählt, wie es den Menschen dort ergeht. Seit Fukushima ist das Thema Atomkraft wieder in aller Munde. Heute tagt auch wieder die Ethikkommission zur Zukunft von Kernenergie und Energieversorgung. Die Kommission wurde von der Bundesregierung eingesetzt. Darin vertreten sind auch kirchliche Vertreter wie Reinhard Kardinal Marx, der Erzbischof von München und Freising. Und der lässt keinen Zweifel daran, dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigen muss.
Wir sind der Meinung, dass das Restrisiko der Kernenergie unkalkulierbar bleibt, die Frage der Endlagerung weiterhin ungeklärt ist und mit diesen offenen Fragen die nachfolgenden Generationen nicht belastet werden dürfen.
Es gibt durchaus eine ethisch-moralische, eine christliche Komponente bei der Diskussion um die Nutzung der Atomenergie. Und dieser wollen wir heute in Domradio weltweit nachgehen. Ist Kernkraft Raubbau an der Schöpfung? Ich bin Melanie Wielens. Herzlich willkommen. Das, was gerade in Japan passiert, war alles schon einmal da. Am 26. April 1986 hatte sich in Tschernobyl der bis dahin größte nukleare Unfall in der Geschichte ereignet. Das ist jetzt fast auf den Tag genau 25 Jahre her. Doch die Menschen leiden immer noch sehr unter den gesundheitlichen Folgen. Angelina Nyagu ist eine ukrainische Ärztin, die Hilfe für die Opfer von Tschernobyl zu ihrer Lebensaufgabe machte. Stefan Quielitz und Dimitri Kaikin haben sie getroffen und erfahren, wie groß die Strahlenbelastungen für den Körper nach wie vor sind.
Die Zahl der Opfer ist groß. Man kann sagen, dass nur 7% der Kinder heute gesund sind, als gesund eingestuft werden. Nur 5% der Liquidatoren gelten als gesund. Genau das gilt auch für die Bevölkerung. Außerdem gibt es das sehr ernste Problem der Schilddrüsenpathologie, sowohl als Krebs als auch in nicht-onkologischer Form.
Angelina Nyagu ist Präsidentin der ukrainischen Vereinigung Ärzte von Tschernobyl. Täglich sieht sie Menschen, deren Gesundheit durch den Reaktorunfall ruiniert wurden. Und sehr viele von ihnen sind Kinder.
Sofort nach der Geburt haben wir sehr viele Probleme mit ihrer Gesundheit. Man muss die Kinder ständig behandeln, damit sie gesund bleiben, weil sie leider von Anfang an krank sind. Wir haben jetzt sogar schwangere Frauen, die an Schilddrüsenkrebs operiert wurden. Bei ihnen gibt es schwere Komplikationen während der Schwangerschaft.
Sowohl für die schwangeren Frauen als auch für ihre noch ungeborenen Kinder wäre dringend medizinische Hilfe nötig. Denn die immer noch vorhandene Radioaktivität schädigt auch das ungeborene Leben im Mutterleib, so Angelina
Nyagu.
Als erstes gelangen in den Organismus des Embryos ständig Radionuklide, Strontium und Cäsium. Sie werden in den Knochen abgelegt und bestrahlen die sich vermehrenden Zellen des Embryos, die enorm empfindlich sind. Im Leib der Mutter werden auch die genetischen Zellen verstrahlt. Und, was sehr ernst ist, das entstehende genetische System wird instabil. Deshalb erwarten wir sehr viele verschiedene Krankheiten.
Die Menschen in dem vom Atomgau am schwersten betroffenen Länderdreieck Russland, Ukraine und Weißrussland sind nicht nur körperlich stark beeinträchtigt. Angelina Nyagu und ihre Kollegen beobachten die enorme psychische Belastung der Menschen und zunehmende Depressionen.
Psychologisch sind sie im schweren Zustand. Ich würde es ein Leben im Zustand des chronischen Stress nennen. Das hängt von vielen Faktoren ab. In der ersten Linie wirtschaftlichen, radioaktiven und sozialen. Wir haben viele Faktoren, die bei den Menschen Stress hervorrufen. Das ist die Wahrheit. Depressionen gibt es unter diesen Menschen 2 bis 3-mal so häufig wie bei den anderen.
Mit den psychischen und körperlichen Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sind die meisten Menschen allein. Und selbst wenn die Staaten helfen wollten, fehlen ihnen dazu die finanziellen Mittel.
Diesen Menschen kann man nicht, man muss ihnen helfen. Da wir besonders in der Ukraine in einer wirtschaftlichen Krise sind, ist es für uns sehr schwer, dieser Anzahl der Menschen zu helfen. Deshalb brauchen wir Hilfe von außen. Wir wenden uns damit an die Weltöffentlichkeit, denn die Behandlung von Krebs oder Leukämie ist sehr teuer. Und wir haben heute leider weder ausreichende Mittel für die Diagnostik noch für die Behandlung.
Stefan Quielitz und Dimitri Kaikin über die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl, die von Angelina Nyagu, einer ukrainischen Ärztin, geschildert wurden. Warum CDU und CSU erst eine Katastrophe in Fukushima brauchten, um noch einmal über den Ausstieg ernsthaft nachzudenken, das erfahren Sie gleich hier im Domradio. Domradio weltweit. Das C im Parteinamen von CDU und CSU bedeutet aber christlich und nicht Cäsium. Das hat der CSU-Politiker Bernd Posselt gesagt. Jetzt, nach der Katastrophe in Fukushima, werden immer mehr Atomkraftkritiker auch in der Union laut. Und das in der Partei, die den Ausstieg aus dem Ausstieg propagiert hat. Bernd Posselt ist im Vorstand der CSU. Guten Tag, Herr Posselt.
Grüß Gott.
Sie sagen, das C im Parteinamen von CDU und CSU bedeutet christlich, nicht Cäsium. Was meinen Sie damit?
Damit meine ich, dass die Kernkraft keine Glaubensfrage ist, sondern ein ganz pragmatisches Instrument zur Energieversorgung, wo man Kosten, Nutzen und Risiken sachlich gegeneinander abwägen muss. Und es gab im Grunde 2 Probleme seit jeher, die in der Diskussion waren. Das eine ist die Endlagerfrage. Ich war schon als junger Mensch in den 70er Jahren einer der Skeptiker der Kernkraft in meiner Partei wegen der Endlagerfrage. Da hat man gesagt, in den nächsten 20, 30 Jahren wird die Wissenschaft das lösen. Inzwischen hat die Wissenschaft auf diesem Gebiet keinen Schritt vorwärts getan. Und der zweite Punkt, der ist neuer, das ist die Frage des sogenannten Restrisikos. Und da hat man eben spätestens jetzt nach der Krise in Japan gesehen, wie ungeheuerlich groß dieses sogenannte Restrisiko ist. Und insofern ist es vernünftig, über einen Ausstieg derart nachzudenken, dass man ihn beschleunigt. Ich möchte Sie übrigens korrigieren, es war kein Ausstieg aus dem Ausstieg, den die CDU-CSU im letzten Jahr mit der FDP vereinbart hat, sondern eine Veränderung des Ausstieges, indem man die Laufzeiten verlängern wollte, um dann mehr Geld in erneuerbare Energien und Sicherheit investieren zu können.
Das hat aber nicht wirklich geklappt.
Aber dieser Weg hat sich als problematisch herausgestellt und deshalb muss man ihn vernünftigerweise ändern. Und das kann man nicht zu einer Glaubensfrage hochstilisieren, wie das manche Dogmatiker tun, sondern das muss man pragmatisch sehen und pragmatisch heißt, die Risiken überwinden den Nutzen, übersteigen den Nutzen.
Pragmatisch scheint es auch die Bundesregierung zu sehen, denn diese 180-Grad-Wende ist ja nun doch etwas überraschend. Ist das nun eine ehrliche Debatte oder dreht nun die Bundesregierung ihr Fähnchen nach der öffentlichen Meinung?
Das ist eine absolut ehrliche Debatte, die in der Sekunde begonnen hat, als man die Katastrophe in Japan wahrgenommen hat. Man muss sich doch darüber im Klaren sein. Man kann nach einer solchen Katastrophe nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert. Die öffentliche Meinung hat sich ja auch nicht aus Opportunismus gedreht, sondern die öffentliche Meinung hat sich gedreht aufgrund der Fakten. Und genauso hat sich die politische Haltung aufgrund der Fakten verändert.
Nun, die Fakten sind ja eigentlich schon seit Tschernobyl deutlich, das ist 25 Jahre her. Was ist denn mit den damaligen Argumenten der Regierung hinsichtlich der Versorgungssicherheit? Gelten die jetzt nicht mehr?
Selbstverständlich gelten die und es ist in meinen Augen zum Beispiel äußerst problematisch, dass wir jetzt schon Situationen haben oder hatten, in denen aufgrund von Stromknappheit verstärkt Strom aus Nachbarländern importiert werden musste, zum Beispiel aus Temelin in der Tschechischen Republik, aus Fessenheim in Frankreich, aus Cattenom in Frankreich, lauter Kernkraftwerken, die wesentlich riskanter sind als unsere eigenen, aber bei uns in Grenznähe. Und das zeigt die europäische Dimension des Problems. Österreich, das stolz darauf ist, überhaupt keine Kernkraft zu haben, was relativ leicht ist, weil die sehr viel Wasserkraft haben. Aber Österreich zum Beispiel importiert Strom nach wie vor aus Tschernobyl. Ist ja kaum bekannt, dass auch in Tschernobyl noch Reaktoren arbeiten. Das heißt, man sieht doch an allen diesen Beispielen, hier bestehen natürlich erhebliche Risiken und Versorgungsengpässe. Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel jetzt beim Besuch von Ministerpräsident Seehofer in Russland Herr Putin gesagt hat, er will jetzt verstärkte Energieversorgung Deutschlands mit Gas und Öl übernehmen, aber 20 Kernkraftwerke in Russland bauen, da sieht man schon, das Ganze ist nicht so einfach, wie das gewisse grüne Schlagworte suggerieren, sondern da braucht man ein durchdachtes, umfassendes Konzept.
Bis wann ist denn ein Atomausstieg in Deutschland möglich, der dann nicht abhängig davon sein wird, dass wir Atomstrom aus anderen Staaten importieren?
Also Sie sehen doch, die momentane Debatte dreht sich um 2017, wie das die Grünen fordern, oder 2023, wie das im Moment in der CDU-CSU diskutiert wird. Irgendwo dazwischen wird es liegen. Diese 6 Jahre werden in meinen Augen nicht die Zukunft entscheiden. Entscheidend ist, dass wir jetzt sehr rasch, sehr umfassend die erneuerbaren Energien vorantreiben. Wobei ich als Außenpolitiker und Europapolitiker zweierlei sagen will, wir müssen hier den EU-Energiekommissar Oettinger sehr unterstützen, denn der will A, eine verstärkte Solarenergiegewinnung im Mittelmeerraum, auch als Zukunftsperspektive für Krisenländer wie Griechenland, Portugal, Spanien, aber auch Nordafrika. Die jungen Demokratien, die dort hoffentlich entstehen, die brauchen wirtschaftliche Strukturen. Also da brauchen wir Sonnenenergie, erneuerbare Energien. Und dann brauchen wir, was die Kernkraft betrifft, europaweit einheitliche Sicherheitsstandards. Und dann müssen die am wenigsten sichern von Netz, egal ob sie auf der deutschen Seite oder auf der französischen oder tschechischen Seite stehen.
Herzlichen Dank. Bernd Posselt ist im Vorstand der CSU und er fordert, dass das C nicht für Cäsium steht und dass es nicht um eine Glaubensdebatte geht bei der Atomenergie. Jetzt will Deutschland aussteigen aus der Atomenergie, schneller als nach der letzten Gesetzeslage. Denn auch der letzte Verteidiger der schwarz-gelben Laufzeitverlängerungen musste durch die japanische Atomkatastrophe zugeben, das Restrisiko existiert real und die Bevölkerung in Deutschland ist mehrheitlich gegen Atomenergie. Nun also steht der politische Kurs auf Abschalten. Aber woher soll der Strom zukünftig kommen? Und sind erneuerbare Energien wirklich in der Lage, uns zu versorgen? In Ostwestfalen stehen die größten Windparks des Landes. Und die sind nicht unumstritten. Eine Verspargelung der Landschaft sei das, sagen Kritiker. Sie klagen über den hässlichen Anblick, über Lärmbelästigung und tote Vögel. Anna Kuhn-Osius hat sich so eine Anlage mal angeschaut und sie war dabei ganz oben.
70 Meter Höhe, der Wind tost einem ins Gesicht. Die Rotorblätter zischen vorbei. Das ganze Windrad schwankt und zittert. Der Blick verschlägt den Atem. Dafür hat sich der steile Aufstieg gelohnt. Schwankend an einer senkrechten Leiter im Innern des Windrads, 70 Meter, Sprosse für Sprosse, angeseilt und gesichert. Für Johannes Lackmann ist hier oben sein Lieblingsplatz. Sein Leben lang entwickelt er schon Windräder.
Wir haben ja lange Zeit nur davon geträumt, Strom aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Und dass wir das wirklich auch umsetzen konnten, ist schon ein ganz zufriedenstellendes Gefühl, wenn man oben auf der Maschine steht und wenn dann auch Wind ist.
Und Wind weht in Lichtenau wahrlich genug. Die Stadt in Ostwestfalen vergleicht sich gerne mal mit Saudi-Arabien. Was die Scheichs dort an Öl haben, hat Lichtenau an Wind. Damit produzieren sie hier mehr als 4-mal so viel Strom, wie sie verbrauchen. Ein Großteil wird exportiert. Der Bürgermeister Dieter Mersch-Johann, obwohl als CDU-Mitglied eigentlich ein Skeptiker, ist mächtig stolz auf seinen grünen Ort.
425% wird hier in Lichtenau produziert. Wir sind sicherlich Vorreiter, das muss man sagen. Auch die CDU in Deutschland hat ja nun offensichtlich eine andere Position. Ich kriege auch Anrufe von anderen Bürgermeistern, von Bürgermeisterkollegen. Sag mal, welchen Weg bist du da geschritten? Wie hast du das gemacht? Wie muss ich mich outen?
Während sich die CDU landesweit langsam windenergetisch outet, laufen oben auf Windrad Nummer 63 bereits die Stromgeneratoren auf Hochtouren. Hier im Gehäuse hinter den Rotorblättern findet problemlos eine Schulklasse Platz. Es ist brütend heiß. Wo Strom ist, entsteht auch Wärme.
Ich kenne die Sprüche noch. Atomkraftgegner überwintern bei Dunkelheit mit kaltem Hintern. Damit hat man uns verspottet. Und das war natürlich der Stachel im Fleisch. das lassen wir nicht auf uns sitzen. Denen werden wir zeigen, dass das geht.
Und es geht immer besser, trotz der Dimensionen. 100 Tonnen wiegt der Kopf des Windrads und dreht sich doch wie eine Feder im Wind. Um ein Atomkraftwerk zu ersetzen, braucht man rund 1000 Windräder. Am Fuß des Windrads wandelt ein Transformator den Strom mit lauten Brummen um und speist ihn ins Netz ein. Bauer Johannes Michaelis ist extra mit seinem Trecker gekommen, um an diesem guten Windtag die Leistung zu überprüfen.
Man sieht jetzt, die Anlage leistet jetzt bald 1000 Kilowattstunden pro Stunde, das ist schon schön. Und vor allen Dingen ist es sauberer Strom, ne?
Das Besondere in Lichtenau, die Bürger werden beteiligt. Anwohner wie Bauer Michaelis haben mitinvestiert, identifizieren sich daher mit ihren Windrädern.
Es hat natürlich eine hohe Akzeptanz geschaffen, weil es regional integrierte Projekte sind. Und da sind an anderer Stelle viele Fehler gemacht worden. Wenn zum Beispiel in den neuen Bundesländern irgendwelche anonymen Fondsgesellschaften kommen und den Bürgern Projekte vor die Nase knallen, dann haben die Bürger nur den Blick auf die Technik, aber keinen eigenen Nutzen.
In Lichtenau ist das anders. Ein Bürgerwindpark bringt künftig den Strom direkt zu den Haushalten, vorbei an den großen Energiekonzernen und deutlich günstiger. Doch trotz großer politischer Versprechen auf Landes- und Bundesebene, viele Projekte werden immer noch durch die Bürokratie verhindert.
Alle denken jetzt wird die Bremse richtig losgemacht bei der Windenergie. Überall kann jetzt gebaut werden. Wir können allein im Kreis Paderborn für 600 Millionen Euro investieren in Windenergie. Da sind die anderen Energien noch gar nicht mitgerechnet. Wir könnten etwa 1 Milliarde an Energieimporten nur in den Kreis Paderborn vermeiden, wenn wir uns hier energetisch selbstständig machen würden. Das heißt, es wäre ein Riesenschub für die heimische Wirtschaft. Aber es scheitert an dem kleinkarierten, bornierten Erbsenzähler, der nur auf seine Formvorschrift schaut.
Denn Kritik an den Windrädern gibt es auch hier. Das Balzverhalten des Goldregenpfeifers könnte ebenso gestört werden wie das Beuteverhalten des Rotmilans, fürchten Naturschützer. Eine Verspargelung der Landschaft, fürchten die Heimatschützer, ein Surren der Rotorblätter, die Ruhe bedürftigen. Ortsheimatpfleger Paul Hatscher will daher keine neuen Windräder.
Es sind im Stadtgebiet hier an die 100 Windräder und da kommt eben so ein bisschen Unwillen auf, dass die Leute sagen, es reicht jetzt. Ne? Mal drüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist, jetzt noch mehr hier hinzustellen. Wir haben im Moment einen Haufen Kraftwerke abgeschaltet und wir haben immer noch Strom. Ne? Wieso müsste denn jetzt uns da noch so Dinge einsetzen? Ne?
Die Kumpel im Ruhrgebiet haben niemals gesagt, wir fördern nur so viel Kohle, wie wir selber brauchen. Wenn die das nämlich gemacht hätten, dann säßen wir heute noch im Dunkeln.
Hält Windradbauer Lackmann dagegen. Und Bauer Michaelis? Der sieht das alles ganz ostwestfälisch pragmatisch. Lieber ein paar mehr Spargelstangen in der Landschaft als ein Atomkraftwerk wie in Japan, sagt er und steigt wieder auf seinen Traktor.
Ich habe es gerne. Auch wenn ich am Ackern bin, auf meinem Trecker sitze und sehe, es dreht sich alles, das macht mich froh und glücklich. Doch, ist ein gutes Gefühl.
In Ostwestfalen stehen die größten Windparks des Landes nicht unumstritten, aber viel Strom wird dort produziert. Angesichts der Katastrophe von Fukushima hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Ethikkommission für sichere Energieversorgung gegründet. Die soll klären, ob Atomenergie in Deutschland ethisch verantwortbar ist. Heute tritt das Gremium wieder zusammen. Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft wurden in die Kommission berufen. Dabei sind auch 3 Vertreter der großen christlichen Kirchen. Neben Reinhard Kardinal Marx und Ulrich Fischer, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden, ist auch der Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, ZDK, Alois Glück, in der Kommission. Herr Glück, Sie wurden als Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken in diesen Ethikrat berufen, in diese Ethikkommission berufen. Was hat für Sie der christliche Glaube mit Atomenergie zu tun?
Hier ist in besonderer Weise gefordert das Prinzip Verantwortung. Verantwortung übernehmen, insbesondere gegen natürlich den Menschen, der Umwelt, aber auch vor allem gegenüber den Nachkommen. Und das heißt, neben all den technischen Fragen, die Nutzung ist letztlich auf der Ebene der Entscheidung vor allem auch eine ethische Kategorie. Und hier sind wir gefordert, natürlich unsere Überzeugung einzubringen, unsere Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen.
Sie haben schon länger vor den Folgen von Atomkraft gewarnt. Fühlen Sie sich wie der Rufer im eigenen Lande, der bekanntermaßen nicht gehört wird?
Ja, natürlich. Es gilt ja nicht nur für dieses Thema Kernenergie, dass wir einen sehr, sehr starken Verdrängungsmechanismus haben. wenn es unserer Bequemlichkeit, unserem Lebensstandard, unserer Vorstellung von Wohlstand widerspricht. Generell halte ich für die größte ethische Herausforderung unserer Zeit, dass wir mehr Verantwortung übernehmen gegenüber den Langzeitwirkungen, der Zukunftsverantwortung. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woher nimmt ein Volk die Kraft, sich beispielsweise so zu verhalten, wie Eltern, die um der Zukunft ihrer Kinder willen, auf das eine oder andere verzichten an Lebensstandard und Möglichkeiten und von daher diese Selbstbeschränkung praktizieren. Und was jetzt in unserer Wohlstandsgesellschaft im Hinblick auf ihre Fehlentwicklungen dringlich notwendig ist, ist die christliche Tugend des Maßes, der Fähigkeit zur Selbstbegrenzung. Und das gilt natürlich auch im Hinblick auf Kernenergie und Langzeitverantwortung und Langzeitfolgen.
Wie kommt es denn dann, dass ausgerechnet die beiden Parteien, die sich das C auf die Fahne schreiben, die Laufzeitverlängerung beschlossen haben?
Ja, es war natürlich jetzt nicht die reine Willkür, wobei ich ja intern und auch in einem Schreiben an die Bundeskanzlerin, das ja dann auch veröffentlicht wurde, davor gewarnt habe, vor allem isoliert eine Entscheidung zu treffen zur Verlängerung der Laufzeit, denn damit wurde das Ganze diskreditiert, das gesamte Energiekonzept diskreditiert. Im Kern geht es jetzt um doch folgende Fragestellung. Grundsätzlich haben wir in Deutschland die Entscheidung getroffen, neue Kernkraftwerke werden hier nicht mehr gebaut, nicht zuletzt auch wegen des gesellschaftlichen Widerstands. Insofern hat Kernenergie von Haus aus nur noch den Charakter der Brückentechnologie. Jetzt geht es darum, unter den zusätzlichen Erkenntnissen und Eindrücken aus Japan die richtige Wegstrecke zu finden. Die Frage ist nicht mehr Ausstieg irgendwann, sondern so zügig wie irgendwie möglich. Gleichzeitig ist aber, und die Kommission heißt ja Ethikkommission sichere Energieversorgung, also nicht nur fixiert auf die Kernenergie, wie kann der Umbau gestaltet werden, dass es nicht in anderer Weise zu großen Problemen kommt, wie zum Beispiel sozialen Auswirkungen durch sehr hohe Energiepreise oder Einbrüche in der Beschäftigung durch Zusammenbruch von Stromversorgung. Also es ist rundum eine Kombination von notwendiger hoher Sachkenntnis in einem komplexen Sachverhalt und Verantwortungsbereitschaft notwendig. Und vor allem Politik braucht hier einen langen Atem.
Wenn sich gleich die Ethikkommission wieder trifft, versuchen Sie dann eine Balance zu finden zwischen dem Atomausstieg und den sozialen wirtschaftlichen Folgen?
Ja, wir sind erstens kein Entscheidungsgremium und wir sind natürlich nicht gleichzeitig eine technische und ökonomische Kommission. Aber was das Ziel ist, dass wir Orientierungen und Maßstäbe formulieren für das notwendige politische Handeln, sowohl mit Blick auf die Kernenergie, wie aber auch beispielsweise, was die Kohle und die Folgen der fossilen Brennstoffe für die Klimathematik betrifft, im Hinblick auf notzügiges, aber auch auf der anderen Seite fundiertes Handeln, nicht diese Hektik, die jetzt da und dort auch spürbar ist, ein Wettlauf, wer ist am schnellsten gewissermaßen aus der Kernenergie heraus, ist noch kein tragendes ethisches Prinzip, sondern es geht um verantwortliches Handeln im Ganzen. Allerdings haben wir, wenn wir nochmal zurückkehren zu dem Ausgangspunkt Tschernobyl und die Erfahrungen, und das sind ja gerade 25 Jahre, insofern eine sehr veränderte Situation. In der Zeit von Tschernobyl hatten wir als Alternative eigentlich nur mehr fossile Brennstoffe einsetzen. Und interessanterweise ist genau auch vor 25 Jahren die erste Studie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft veröffentlicht worden über Schäden in der Atmosphäre durch CO2. Jetzt haben wir ein beachtliches und sehr ausbaufähiges Potenzial sogenannter alternativer oder regenerativer Energien. Das verschiebt natürlich auch nochmal den Maßstab gegenüber den großen Risiken der Kernenergie. Und das gilt es jetzt umzusetzen im verantwortlichen Handeln.
Sie haben uns erklärt, dass der Atomausstieg mit verantwortlichem Handeln und auch mit christlichen Werten zu tun hat, auch mit dem Gebot zur Bewahrung der Schöpfung. Was bedeutet das dann für jeden Einzelnen von uns?
Ja, erstens, dass wir natürlich unseren eigenen Energieverbrauch immer wieder kritisch anschauen, wo sparsam damit umgehen, auch wenn man es sich leisten kann, meinetwegen den entsprechenden Energieverbrauch zu finanzieren. Es heißt aber auch dann bereit sein, mitzutragen die Beschwernisse der Alternativen, also beispielsweise den entsprechenden Leitungsbau, der notwendig ist in ganz Deutschland, damit die entsprechenden verschiedenen Energiequellen gut miteinander vernetzt werden können, denn so, nur so kann es gehen. Die Experten sprechen von rund 3000 Kilometern neue Leitungstrassen, die dafür notwendig sind. Das heißt, mittragen, wenn in der Nähe eine Anlage entsteht, sei es ein Windkraftwerk oder Biogasanlage oder was auch immer, oder ein Pumpspeicherwerk, das ihm eigentlich nicht gefällt. Natürlich muss jedes einzelne Projekt überprüft werden, aber grundsätzlich das dann mittragen, weil es reicht nicht und es ist ja keine ethische Position oder christliche Position gar, zwar sehr stark engagiert zu sein in der Ablehnung von jetzt Atomkraftwerk und dann morgen wieder womöglich Kohlekraftwerk und so weiter. Nein, es muss auch ebenso entschiedenes Für da sein, für die Realisierung notwendiger Alternativen. Die werden ihren Preis haben in unserem Empfinden, aber sie werden auch ökonomisch ihren Preis haben. Wenn ich dieser Tage lese, wieder Stimmen aus der Politik, ja, wir müssen uns möglichst rasch umstellen, aber es darf keine höheren Energiepreise geben und es darf auch keine höheren Steuern geben und das machen wir alles über Einsparungen, dann ist es entweder Naivität oder Irreführung. Aber verantwortbar ist solches jedenfalls nicht.
Also ein eindeutiger Appell an jeden Einzelnen von uns, nicht nur gegen Atomenergie zu sein, sondern auch die Konsequenzen mitzutragen. Das fordert der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Glück. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Domradio weltweit, heute mit einem Rückblick auf die Tschernobyl-Katastrophe vor 25 Jahren und einem Blick auf die aktuelle Ausstiegsdebatte in Deutschland. Ich bin Melanie Wielenz, auf bald.